Ja, guten Morgen, seid herzlich gegrüßt. Ich war gerade gedanklich hier noch so in Erwartung, dass wir gleich noch mal singen. Aber manches kommt anders, man müsst nur in den Ablauf reingucken. Hey, wie gut, schön, dass wir heute miteinander Gottesdienst feiern. Und zu Beginn möchte ich mit uns beten. Jesus, was für ein Geschenk, dass du heute deine Gemeinde zusammenbringst. Dass Menschen, die dich suchen, die mit dir leben wollen, beieinander sind. Und du bist das, derjenige, der von dem es heißt, du hast Worte, die ewiges Leben geben. Du bist der, der uns den Vater zeigt. Du bist der, der unserem Leben ein neues Zuhause gibt, beim Vater, schon jetzt und in Ewigkeit. Und du bist der, der mitten in das hineinspricht, was die vergangene Woche füllt, was heute den inneren Tag so bestimmt und was auch hier mit der neuen Woche kommen wird. Und wir leben davon, dass du redest. Und ich will dieses dicke Wunder von dir erwarten, dass du das tust, mitten in das hinein. Wir können das nicht irgendwie machen, nicht erzwingen. Wir leben davon, dass du das wirklich als ein Wunder tust. Und so bitte ich dich darum, dass das auch heute passiert. Amen. So. Heute geht es weiter in dieser Predigtreihe. Das Evangelium verstehen, erleben und teilen. Im Herbst ging es ganz viel drum, um diese Frage, ja, was ist Evangelium überhaupt? Irgendwie, wenn man über was redet, macht es meistens Sinn, man weiß, wovon man redet. Wenn du irgendwie im Geschäft schon mal die Erfahrung gemacht hast, dass du ein Gegenüber oder ein Vorgesetzter hast, der keine Ahnung hat, wovon er redet, dann schätzt man das von neuem Wert, dass man weiß, worum es geht. Und dann, wenn klar ist hier, was ist das Evangelium? Diese Geschichte Gottes, dass er dich und mich gemacht hat, dass wir in seinem Ebenbild gemacht sind, ganz nah bei ihm und es dann doch zu diesem Riss, diesem Bruch kam, dass wir uns als Menschen von ihm abgewandt haben und dadurch ewig von ihm getrennt sind. Dem, dass es Jesus Christus braucht, seinen Sohn, der stellvertretend für uns lebt, stellvertretend für uns am Kreuz stirbt und aufersteht, und so das wieder möglich macht, dass du und ich Teil von Gottes Familie werden. Wenn dieses Wissen ums Evangelium halbwegs mal sitzt, dann kommt meistens im Gemeindezusammenhang recht schnell dieser Gedanke von, hey, irgendwie ist dran, das zu teilen. Irgendwie ist es dran, das zu teilen. Oftmal kommt ganz schnell diese guten Verse aus Matthäus-Evangelium, wo Jesus sagt hier, geht hin, macht die Menschen zu Jüngern, teilt euren Glauben mit ihnen. Dann geht es recht schnell um sehr praktische Fragen, wie das gehen kann. Aber zusammen mit Steven, mit Jonathan und mit Carsten, meinen drei Kollegen, haben wir beschlossen, wir nehmen diesen Teil rein, der dazwischen kommt. Dieses Erleben nochmal ganz bewusst drin zu haben. Denn das ist mehr und mehr, so länger ich mich damit beschäftige, mehr und mehr meine tiefe Überzeugung, dass wir an der Stelle einen fetten Mangel haben. Das Evangelium als das zu erleben, da ist ein dicker, fetter Mangel da. Man hat es mal so formuliert, ich glaube, wir haben vergessen, mit wem und womit wir es beim Evangelium eigentlich zu tun haben. Weil so ganz schnell ist diese Geschichte, das, was ich euch erzählt habe, Gottes Weg mit uns Menschen, wie wir zu ihm zurückkommen können, es wird recht schnell als eine Wahrheit abgespeichert. So dieses Glaube 101, dieses, das brauche ich, damit ich Jesus kennenlernen kann. Und wenn das sitzt, dann kann ich mich allem widmen, was wirklich spannend ist. Das Evangelium wird schnell zu einer Wahrheit. Dabei ist sie viel, viel mehr. Es ist viel mehr als nur eine Wahrheit, sondern die Bibel sagt, es ist Gottes Kraft, die täglich in dir und mir wirkt. Es ist nicht nur was für deinen Kopf, das ist auch, aber genauso etwas für dein Herz und für das, was wir tagtäglich mit unseren Händen tun. Es ist nicht nur etwas, das du einmal am Anfang deines Weges mit Jesus verstehen musst, sondern etwas, das wir tagtäglich brauchen und erleben können. Darum dieser zweite Teil. Dieses Erleben, und darum ging es in den letzten Sonntagen immer wieder, um dieses Staunen drüber. Was für ein Geschenk ist es, dass Jesus dich gesucht und gefunden hat? Aber dieser Gedanke zu sehen, hier das Evangelium ist etwas, das man flüssig in unterschiedliche Lebenssituationen hineinsprechen kann und effektiv eigentlich auch muss als Christ. Zu sagen, was bedeutet es jetzt, dass Jesus mich gerettet hat für das, dass ich heute Beef und Probleme mit meinem Chef habe? Dazu hat das Evangelium was zu sagen. Da spielt es mit hinein. Und nicht zuletzt hier das, was du vielleicht, wenn du nicht da warst, hier denkst du, warum geht es da hier von Früchten zur Wurzel? Das ist diese Einheit, in der es darum ging, wie das Evangelium an die Wurzeln deiner tiefen Glaubensüberzeugungen geht. Und dort einen riesen fetten Unterschied macht und daraus etwas Gutes in deinem Leben wächst. Darum ging es in den letzten 3 Wochen. Und heute möchte ich euch in diese einfache, ganz kurze, knackige Wahrheit mit hineinnehmen, die nicht eben wiederum, die vom Evangelium kommt und mehr als nur eine Wahrheit ist, nämlich, Pums, Jesus ist der Bessere. Amen. Singen wir noch ein Lied, dann ist Abendmahl. Ja? Dass Jesus der Bessere ist. Das ist das, worum es heute geht. Wenn du von diesem Gottesdienst nicht mehr mitnimmst, außer gutes Abendmahl, ein guter Kaffee im Vorfeld, eine Weile miteinander geschwätzt haben, darum geht es. Wenn das heute mit dir geht, Halleluja. Ja? Halleluja. So formuliert, so gesehen habe ich das zum ersten Mal in dieser Eindeutigkeit bei ihm. Einen Amerikaner, den ich sehr schätze, nämlich Jeff Wendersteel. Der ist hier ein Kollege von mir in einem ganz anderen Kontext, auf einem ganz anderen Kontinent. Und er hat ein Buch geschrieben, das so einen sehr, sehr wilden Titel hat, den man, also ich kann ihn nicht mit einem Wort hier mal kurz ins Deutsche rüber übersetzen. Gospel Fluency. Die einfachste Art, wie ich es für mich übersetzen kann, ist das Evangelium flüssig sprechen lernen, aber flüssig ins Leben hineinsprechen. Das ist noch ein bisschen mehr als das, was er im ersten Moment nur meint. Aber das Evangelium flüssig sprechen lernen. Wie du eine Fremdsprache sprichst oder lernst und je mehr du sie kannst, in ganz unterschiedlichen Situationen diese Fremdsprache anwendest. Man beginnt da damit, dass man ein bisschen Smalltalk macht, so hier, dass man dieses Hallo, ich bin, ich heiße, wie geht's dir und solche Geschichten. Und irgendwann entwickelt sich deine Kompetenz weiter, dass du ins Restaurant gehen kannst und weißt, was du bestellst, ja? Und die Rechnung auch bekommst und nachher auch hier verstehst, was auf deiner Rechnung so alles zu bezahlen ist. Dass du vielleicht irgendwann mit dieser Sprachkompetenz dort in einem anderen Land auch in den Gottesdienst kannst und das verstehst oder wenn dich jemand nach dem Weg fragt, vielleicht sogar in dieser Sprache antworten kannst. Du wirst flüssig in der Sprache und du weißt, wie du sie in ganz unterschiedlichen Situationen anwenden kannst. Das ist dieser Gedanke von der Sprache flüssig sprechen, sie flüssig beherrschen. Ja? Wenn man das nicht kann, dann muss man es machen wie meine Frau und ich in Südamerika. Sie hat dann einfach, wenn sie was braucht hat, war ihre einfache Lösung Nomen bitte. Ja? Also wenn im Hotel das Klopapier ausgegangen ist, Klopapier bitte. Das ist nicht flüssig in der Sprache sein, aber man bekommt, was man braucht an der Stelle. Halleluja. Ja? Aber das, was es meint, ist im Evangelium, das flüssig in unterschiedliche Lebenssituationen hineinzusprechen. Und er formuliert es in seinem Buch so, ein Teil unserer Aufgabe als Gemeinschaft, die das Evangelium lebt, besteht darin, einander immer wieder daran zu erinnern, dass Jesus der Bessere ist. Nochmal, ein Teil unserer Aufgabe als Gemeinschaft, die das Evangelium lebt, besteht darin, einander immer wieder daran zu erinnern, dass Jesus der Bessere ist. Oder anders formuliert, zu sehen, inwiefern Jesus besser ist als wir selber, besser als das, was wir haben und besser als das, was wir wollen. Dieses gegenseitige Erinnern, dass Jesus der Bessere ist, es passiert auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und auch wenn ich persönlich kein Freund von 3-Punkte-Predigten bin, habe ich euch heute 3 Formen mitgebracht, wie dieses Erinnern, dieses neu vor Augen haben, dass Jesus der Bessere ist, wie das passieren kann. Und ich mag euch mitnehmen. Wir beginnen mit dem Hebräerbrief. Hebräer 4, die Verse 15 und 16, da geht es um Jesus. Jesus ist kein Hohepriester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur war er ohne Sünde. Und deswegen lasst uns also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. So können wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Und so werden wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen. Hier bekommst du in der Bibel etwas vor die Nase gehalten, das sonst gar nicht so oft im Blick ist. Da ist eine Sache hier, die hat man in unserer Prägung, die habe ich oftmals nicht im Blick, wenn es ums Evangelium geht. Es geht um eine Sache, ohne die das Kreuz und die Auferstehung keinen Sinn machen. Es gibt etwas, ohne das das Kreuz und die Auferstehung keinen Sinn machen. Darum geht es hier. Nämlich, dass es hier heißt, dass Jesus Mensch war und genauso auf die Probe gestellt worden ist wie wir. Wir bekommen hier diese Wirklichkeit gezeigt, ohne die das Kreuz und die Auferstehung keinen Sinn machen. Die braucht's. Kreuz und Auferstehung sind absolut wichtig. Aber hier bekommen wir gesagt, damit das beides wirklich Sinn macht, müssen wir auf das gucken, wie Jesus als Mensch gelebt hat. Wie er als Gottes Sohn Mensch wurde und unter uns Menschen gelebt hat. Das wir hier im Hebräerbrief gesagt bekommen, weißt du, Martin, Jesus, der wurde Mensch wie du. Der wurde Mensch wie du und er hat die gleichen Herausforderungen erlebt wie du als Mensch. Er hat die Kraft der Sünde genauso stark erlebt wie wir. Er hat diese Momente erlebt, in denen es einfacher gewesen wäre, zu lügen, statt zu einem eigenen Fehler zu stehen. Er hat gemerkt, wie der Zorn in einem hochsteigen kann und man bereit ist, hart zu reagieren. Er hat es erlebt, wie dieses Gefühl von Neid in ein Herz kriechen will und dir jegliche Dankbarkeit nimmt. Er weiß, wie sich dieser Wettkampf zwischen Geschwistern anfühlt, um Anerkennung, um Aufmerksamkeit und. Wir bekommen hier das so dick und fett vor die Nase gestellt, dass ohne dieses Leben, das Jesus geführt hat, das Kreuz und die Auferstehung sinnlos wären. Wir brauchen das, dass Jesus so gelebt hat. Und er kennt genau das, was es heißt, Mensch zu sein und Versuchung zu erleben. Und wenn du die Bibel liest, dann bekommst du das sogar gezeigt, dass seine Erfahrung nochmal um Welten über das rausgeht, was du und ich, was wir erleben. Das kannst du im Matthäus-Evangelium im Kapitel 4 lesen oder im Lukas-Evangelium auch Kapitel 4. Da ist diese Geschichte drin, dass Jesus 40 Tage in der Wüste ist. Ja, das ist jetzt nicht so mit Düne und so Käse, sondern Israel, das ist einfach steinig, Berge, Felsen, trocken, Sand. Ja, hin und wieder rollt so ein rundes Teil vielleicht durch die Gegend. Also es ist bockeltrocken. Und Jesus ist dort 40 Tage. Und dann passiert etwas, wo ich mich frage, wie das auch immer gewesen sein mag. Aber die Bibel erzählt uns das, dass in diesen 40 Tagen, in denen Jesus in der Wüste ist, dass plötzlich der Teufel ihn auf die Probe stellt. Dass der Teufel zu ihm kommt und zu ihm sagt, hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass aus diesen Steinen hier Brot wird. Wenn du Gottes Sohn bist, dann tu es. Und Jesus geht nicht drauf ein. Und der Teufel versucht ihn weiter und sagt, hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann so führt er ihn an den höchsten Punkt vom Tempel in Jerusalem, dann spring doch runter. Weil ganz ehrlich, Gott hat seinen Engel befohlen, dass er dich behüte. Ja? Dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Spring, es passiert dir nichts, du bist doch Gottes Sohn. Und als auch das nicht fruchtet, zeigt der Teufel ihm so, das muss eine ganz wilde Form gewesen sein, wie das möglich ist, aber der Teufel hält Jesus alle Reiche der Welt vor die Nase. Alle Macht, Herrlichkeit und Anerkennung. Und sagt zu ihm, Jesus, all das gehört dir, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Das ist ein Niveau von Versuchung, das ich nicht kenne. Und Jesus widerspricht dem Teufel und geht nicht drauf ein. Er kennt Versuchung, er kennt die Kraft der Sünde zu gut, sogar noch stärker als wir. Und im Gegensatz zu uns ist er eben nicht das Opfer der Sünde geworden, sondern das, was wir vor die Nase gehalten bekommen, ist, dass Jesus dieses perfekte Leben ohne Sünde gelebt hat. Ohne dieses perfekte Leben ohne Sünde macht das Kreuz keinen Sinn. Weil am Kreuz, da wurden Verbrecher umgebracht. Wenn Jesus der Sünde und der Versuchung nachgegeben hätte, dann wäre er am Kreuz zurecht gestorben. Dann hätte das, was er dort tut, für dich und für mich nichts Gutes bewirken können. Aber dadurch, dass er ohne Sünde war und stellvertretend stirbt, tauscht er das, dass er fehlerlos ist, ein für dich und mich. Nur so macht das Kreuz Sinn. Und deshalb bekommen wir das im Hebräerbrief so dick und fett vor die Nase gehalten. Wir haben es bei Jesus mit jemandem zu tun, der versteht, was es heißt, Mensch zu sein. Und der doch anders leben konnte. Jesus auf gut Deutsch ist der Bessere. Nur so macht es Sinn, was schon im Jesaja hier steht, in Jesaja 53. Nur weil Jesus so war, macht es Sinn, was dort steht und was Jesus nachher tut. Nämlich, wo es über ihn heißt, er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Nur weil Jesus so gelebt hat, weil die Sünde an ihm keinen Griff gefunden hat, ist das etwas Gutes. Nur deshalb. Jesus, er ist der Bessere. Er tauscht sein perfektes, fehlerloses Leben ein und stirbt für dich und mich. Jesus gibt dir und mir dadurch Anteil daran, dass er der Bessere ist. Das ist das eine, worum es heute als erstes gehen muss. Und wenn du das heute hörst, dass Jesus der Bessere ist, ja, dann geht es nicht in erster Linie darum, ihr irgendwie dir Jesus als jemanden vor die Nase zu halten, der besser ist als du. Also wie in einem Vergleich, den jemand anstellt und dir vor die Nase hält. Jesus hat es aber besser hinbekommen als du. Es gibt es vielleicht, ich hoffe, du hast es nicht erlebt, aber es gibt immer wieder diese Situationen auch, wo Eltern das ihren Kindern so vergleichend vor die Nase halten. Aber deine Schwester, die hat es besser hinbekommen. Auf gut Deutsch, Druck, mach es auch so. Oder dass das manchmal von einer Generation zur anderen gesagt wird. So nach dem Motto, weißt du, wie ich das damals in deinem Alter gemacht habe? Besser. Richtig dickes Totschlagargument. Kann man immer mal wieder am Spaß benutzen, sagen. Weißt du, wie meine Oma das gemacht hat? Besser. Und so könnte man das, wenn es schief geht, können wir das so verstehen. Aber es geht nicht darum, dass ich dir heute Jesus vor die Nase halte und damit sagen will, werd endlich wie er. Die Bibel ist sehr klar und sagt, du kannst es nicht. Ich kann es nicht. Aber er ist der Bessere. Und weil er das ist, bewirkt das, was er getan hat, wie er gelebt hat, für dich und für mich was Gutes. Es macht den absoluten Unterschied. Es ist kein, streng dich mal mehr an, du fauler Haufen Moleküle. Nein, es geht darum, dass er sagt, ich bin der Bessere, Martin. Ich bin, also, dass er ihn anspricht und sagt, Martin, ich bin der Bessere. Ich weiß, wie sehr dich die Kraft der Sünde packt. Ich weiß, wie sehr du da drin hängst und nicht rauskommst. Ich kenne das, was Versuchung ist. Ich kenne es, ich weiß es zutiefst. Und weißt du, im Gegensatz zu dir bin ich nicht ihr Opfer geworden. Und weißt du was? Ich bin für dich. Ich bin voll und ganz für dich. Ich springe für dich dort ein, wo du selber nicht einspringen kannst. Das hat damit zu tun, dass er der Bessere ist. Wie schon gesagt, wir brauchen dieses gegenseitige Erinnern daran, dass Jesus der Bessere ist. Und es führt dich zu einem ersten konkreten Punkt, zu sagen, hey, komm nicht auf den Trichter, dich selber retten zu wollen, selber gut genug zu sein. Das ist vielleicht ein Punkt, den gerade ihr ältere Geschwister in der früheren Prägung unseres Glaubens mehr gemerkt habt. Ab einem gewissen Punkt muss ich mehr oder weniger heilig sein. Ich weiß nicht, wo diese imaginäre, diese vorgestellte Linie ist. So nach dem Motto, wenn du 10 oder 15 Jahre mit Jesus lebst, dann musst du dein Leben aber auch unter den Füßen haben. Dann musst du Versuchung unter den Füßen haben. Und ich kenne ältere Christen, die das so intensiv erlebt haben, dass sie das so hart niedergedrückt hat. Dass sie das so dick und fett erlebt haben, dass sie gesagt gekriegt haben, du willst Christ sein, du musst es hinbekommen. Und wenn du das erlebt hast und das in dir bis heute drin sitzt, bekomme aus dem Hebräerbrief gesagt, Jesus ist der Bessere. Wenn wir das wirklich hinbekommen könnten oder müssten, ganz ehrlich, wozu brauchst du das Kreuz? Wozu brauchst du es, dass Jesus das perfekte Leben lebt? Ist das dann halt so die Notlösung für die, die es nicht hinbekommen? Nein, das ist es nicht. Probier nicht auf den Trichter zu kommen, hier dich selber zu erlösen. Die Bibel ist sehr, sehr gnadenlos deutlich, dass sie sagt, du kriegst es nicht hin. Und manchmal verliert man das aus dem Blick. Und sie sagen, wow, ich habe das schon wieder nicht hinbekommen. Ja, es ist in der Bibel ein Thema, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist ein sehr erklärtes Ziel. Aber nicht mit dem Druck, wow, du musst sein wie Jesus und wehe, du kriegst nicht hin. Wir werden das Abendmahl feiern. Und dort ist klassischerweise nämlich diese Verse mit rein, wo es heißt, wenn wir aber unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass Gott uns die Schuld vergibt. Jesus ist der Bessere. Das muss man manchmal auf dieser sehr allgemeinen Ebene hören. Und dann braucht es aber mindestens genauso auf einer sehr persönlichen, sehr konkreten Art und Weise. Das ist der Moment. Wer von euch hat oder hatte Personalverantwortung? Gibt es das bei uns? Ich habe mal heute, ja, genau, ein paar. Ja. Ich habe für euch eine gute und eine herausfordernde Nachricht heute. Jesus ist der bessere Chef. Jesus ist der bessere Chef. Jesus ist derjenige, der dienende Leitung auf ein ganz neues Niveau gehoben hat. Der so ein Herz für seine Mitarbeiter hat, wie wir es als Menschen wahrscheinlich nicht haben. Und bei ihm lerne ich, was es bedeutet, ein besserer Leiter zu sein. Die Gegenfrage wäre eigentlich, hier, wer von euch war und ist Arbeitnehmer? Eine ganze Ladung von euch. Und um ehrlich zu sein, Jesus ist auch der bessere Arbeitnehmer. Jesus ist der bessere Arbeitnehmer, der seinen Job deutlich besser gemacht hat. Und ich bekomme bei ihm einen anderen Blick für meine Arbeit. Dass er sagt, das, was ich tue, das geht nicht darum, dass ich es für mich mache, nicht die Anerkennung bekomme, sondern die Person, um die sich dreht bei meiner Arbeit, ist letztendlich Gott selber. Ich arbeite für ihn. Jesus ist auch der bessere Freund. Jesus ist um Welten der bessere Freund. Um Welten besser, als ich selber je sein könnte. Er hat sein Leben für seine Freunde gegeben. Kann man freundschaftlicher sein als das? Macht mich das deswegen jetzt zu einem schlechten Freund? Nee, ich sehe Jesus und es hilft mir, einen Blick drauf zu bekommen, was es heißt, für die drei Kerls da zu sein, mit denen ich jeden Donnerstag Mittag am Skypen bin. Ja? Mit denen wir hier über Internet telefonieren miteinander. Andere Frage, wer von euch hatte oder hat Eltern? Wisst ihr was? Jesus ist auch der bessere Sohn. Jesus ist auch der bessere Sohn. Es klingt wild, aber Jesus ist auch der bessere Sohn. Wie er seinen Vater liebt, das ist unbeschreiblich. Und wie das Verhältnis zwischen ihnen ist, ist wirklich unvergleichbar. Und vielleicht sitzt du jetzt aber heute hier drin und sagst, wenn mein Vater so wäre wie der von Jesus, ganz ehrlich, es ist ein zulässiger Vergleich. Ja, ja. Und doch lernst du an dem, wie Jesus Sohn ist, etwas, was es heißt, mit dem eigenen Vater, mit den Eltern unterwegs zu sein. Wisst ihr, Jesus ist auch der bessere Ehepartner. Jetzt fragst du dich vielleicht, wo in der Bibel um alles in der Welt steht, dass Jesus verheiratet ist. A, wen hat er geheiratet? B, wer hat sie getraut? Das fände ich durchaus spannend. Aber auch wenn Jesus nicht richtig verheiratet war, bekommen wir im Epheserbrief gesagt, ihr Männer liebt eure Frauen wie Jesus die Gemeinde, der die Gemeinde behandelt wie ein Bräutigam seine Braut. Er gibt sein Leben für sie am Kreuz. Macht mich das zu einem schlechten Ehemann? Gut, in dem Vergleich werde ich nicht auf sein Level kommen, auf dieses Niveau. Und trotzdem bedeutet das für mich als Ehemann etwas Gutes. Sagen, ich möchte lernen, meine Frau zu lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. Er ist der bessere Ehepartner. Letzte Woche war ich in Dagersheim und habe die gleiche Predigt gehalten und vor mir saß auf der einen Seite der Gemeindeleiter und auf der anderen Seite ihr Pastor, Carsten. Und ich habe zu ihm gesagt, Sven, Carsten, wisst ihr was? Jesus ist auch der bessere Gemeindeleiter und der bessere Pastor. Und wisst ihr, das habe ich die Tage auch mehrmals zu mir morgens gesagt beim Predigtvorbereiten, zu sagen, Jesus, du bist der bessere Pastor. Wie du für deine Herde sorgst, wie du für deine Gemeinde sorgst, ist der Hammer. Macht es mich deswegen schlecht, dass ich denke, Jesus ist der bessere? Nein, ich orientiere mich an ihm und sage, Jesus, ich möchte lernen von dir, weil du der bessere bist, was es heißt, für deine Gemeinde da zu sein. Das immer wieder zu sehen, dass Jesus der Bessere ist, das macht dich nicht schlecht, das ist ein Geschenk, es gibt dir eine Richtung, bei ihm zu sehen, was es heißt, der Bessere zu sein. Dass er der Bessere ist und von ihm zu lernen und in diese Richtung mit seiner Hilfe zu gehen. Und das Letzte für heute, neben dem zu sehen, wie Jesus mit seinem perfekten Leben für dich der Bessere ist, wie er ganz konkret der bessere Chef, der bessere Bruder, der bessere Ehemann und so weiter ist. Nicht zuletzt findest du das auch beim Bibellesen. Und ich glaube, gerade da brauchen wir es umso mehr. Ein Teil unserer Aufgabe als Gemeinschaft, die das Evangelium lebt, besteht darin, zu sehen, wie Jesus der Bessere ist. Und genauso kann das auch beim Bibellesen passieren. Und vielleicht gerade dort, wo du Jesus gar nicht im Text hast. Ich hab das zum ersten Mal so richtig dick und breit bei einem Amerikaner, den ich sehr schätze, kennengelernt, beim Timothy Keller, der das gesagt hat, in jedem Text in der Bibel werden wir auf die eine oder die andere Art und Weise zu Jesus geführt, obwohl er dort nicht steht. Er hat drei Fragen formuliert, die ich wahnsinnig hilfreich fand. Wenn du sie magst, kannst du da hier abfotografieren oder Fragen mitnehmen, wie auch immer. Dass er sagt hier, so drei Arten, Jesus in meinem Text zu finden. Die eine Frage ist beispielsweise, inwiefern spiegelt diese Person oder die Situation etwas von Jesus wider? Als das Unperfekte und doch spiegelt sie etwas von Jesus wider. Oder was fehlt in dieser Geschichte, das nur Jesus erfüllen kann? Und das Dritte, was ist die Sehnsucht oder der Hunger, der hier entsteht und den nur Jesus eben stillen kann? Und mal drei Fragen, das ist schon mal ganz nett. Ich mag es aber auch, wenn es konkret wird. Und ich mag dir ein paar Beispiele vorlesen. Und bevor ich das mache, möchte ich dir aber noch eins vorneweg sagen. Wenn du gleich hier Namen hörst, von denen du sagst, ich habe keine Ahnung, wer das ist, ist das okay, ja? Vielleicht ist das an manchen Momenten so, wie wenn du mir erzählst, wer heute Abend oder heute Nacht besser gesagt beim Super Bowl bei der und der Mannschaft alles in der Startaufstellung ist. Ich höre Namen und denke mir, okay, schön, dass sie einmal kurz schwupps hier rein und da rausgegangen sind. Ich habe keine Ahnung, von wem du hier redest. Wenn es dir so geht, mit den Namen, die ich dir gleich vorlese, ist das okay. Und du wirst mit dem, dass du die Bibel liest, Stück für Stück kennenlernen, wer diese Personen sind, was ihre Geschichte ist. Und wenn du von diesen vier, die ich jetzt hier mal auf dem Zettel habe, vier Finger, wenn du einen davon kennst, ist das wunderbar. Und wenn du noch keinen richtig vor der Nase hast, ist es auch okay. Aber so Stück für Stück zu sehen, wie selbst in diesen Geschichten aus dem Alten Testament Jesus der Bessere ist. Und diese Texte dich hinweisen auf ihn, dass er der Bessere ist. Ich lese dir vier Beispiele vor. Jesus, er ist der wahre und der bessere Adam, der die Prüfung im Garten bestanden und dessen Gehorsam Gott uns angerechnet hat. Jesus ist der wahre und der bessere Abraham, der Gottes Ruf, seine angestammte, vertraute Heimat zu verlassen, befolgte und hinauszog, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde, um ein neues Gottesvolk zu gründen. Jesus ist der wahre und der bessere Isaak, der tatsächlich und für uns alle geopfert wurde. Gott sagte damals zu Abraham, nun weiß ich, dass du mich liebst, weil du mir deinen einzigen Sohn, den du liebst, nicht vorenthalten hast. Und jetzt können wir zu Gott sagen, jetzt wissen wir, dass du uns liebst, weil du uns deinen einzigen Sohn, den du liebst, nicht vorenthalten hast. Jesus ist der wahre und der bessere Josef, der zu Rechten des Königs sitzt und denen, die ihn verraten und verkauft hatten, vergibt und seine neue Macht nicht benutzt oder nicht missbraucht, sondern sie benutzt, um sie zu retten. Und diese Liste könntest du fortführen ohne Ende. In der Bibel lesen zu sehen, dass Jesus hier irgendwie drin vorgeschattet ist. Dass man etwas von ihm sieht, selbst wenn er noch nicht da ist. Dass man vielleicht sogar nur sieht, dass er noch fehlt. Und daran zu erkennen, wie er der Bessere ist. Das beim Bibellesen mal morgen zu probieren. Oder wenn ihr diese Woche euch als Hauskreis oder als Bibelstunde trefft, zu sehen, hey, wie ist Jesus hier in meinem Text irgendwie zu Hause, selbst wenn er dort nicht namentlich erwähnt ist. Drei Arten, um das zu sehen und zu erleben, wie Jesus der Bessere ist. Und es neu zu erleben, was das Evangelium da damit für eine Veränderung, für einen riesigen Unterschied macht. Jesus der Bessere, der, obwohl er wie du und ich die Kraft der Sünde erlebt hat, doch am Ende bis zum Ende dieses perfekte Leben geführt hat. Und durch dessen Tod am Kreuz wir wieder Anteil an seinem perfekten Leben bekommen können. Jesus, der Bessere ist, der bessere Chef, der bessere Arbeitnehmer, der bessere Bruder, der bessere Ehemann. Das sich nicht schlecht macht, sondern dafür Richtung gibt, was es heißt, Chef, Bruder, Arbeitnehmer, Ehemann und so weiter zu sein. Und nicht zuletzt, Jesus ist der Bessere und du kannst mit dieser Brille ihn beim Bibellesen entdecken. Ich möchte abschließen mit drei einfachen Sätzen, die wiederum nicht von mir sind. Gib dich nicht mit Ersatzprodukten zufrieden. Versucht nicht, ein Ersatz zu sein, sondern gebt euch gegenseitig Jesus, denn er ist der Bessere. Ich bete mit uns. Jesus, was für ein Geschenk ist es, das von der Bibel vor die Nase gehalten zu bekommen, wer du bist, der Bessere für uns. Hab Dank für dein Leben. Und danke, dass du das als einer geführt hast, der es genau weiß, was es Mensch zu sein heißt. Und doch anders leben konnte als wir. Und der uns dadurch Anteil gibt an dem Guten, was du bewirkt hast. Danke, dass du der konkret Bessere bist. Und es uns nicht irgendwie klein macht, sondern Hilfe gibt, in allem Unvollkommenen hier zu leben. Von dir zu lernen und zu sehen, hey, was heißt, der bessere Chef zu sein. Der bessere Arbeitnehmer. Bessere Bruder und Schwester. Bessere Freund. Bessere Ehepartner. Das im Bibellesen zu entdecken, zu sehen, hey, wer bist du? Ich bitte dich um dieses neue Staunen und die Dankbarkeit drüber, wer du bist und wie du bist. Und wird dankbar und voller Staunen zu dir aufsehen können und sagen können, Jesus, du bist der Bessere und das ist Gutes. Hab Dank dafür. Amen.